Ich habe es nicht so mit Zufriedenheit, weil mir das zu lasch ist. Das ist mir zu behäbig. Das heißt so, ich bin zufrieden. Und es kann so ungefähr so bleiben, wie es ist. Aber das Witzige ist ja, dass glückliche Menschen sehr oft nicht zufrieden sind. Und wir mixen diese zwei Dinge, aber nicht zufrieden zu sein heißt, Verbesserungspotenzial zu sehen, noch was reißen wollen, noch Pläne haben, Träume, was verändern zu wollen zum Besseren. So das ist eher das, die Power oder die Dynamik, die Glück hat, im Gegensatz zur Zufriedenheit.
Liebe Maike, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu aktueller Ausgabe von S&P Leader Talks.
Guten Morgen.
Du hast ein sehr spannendes Thema, ein Glück. Dein erstes Buch war 23 Wochen auf der Bestsellerliste. Warst du 23 Wochen volle Euphorie und Glück?
Gute Frage. Nö. Ich habe da jetzt nicht jeden Tag geguckt, ob es noch auf der Spiegel-Bestsellerliste steht oder nicht. Ich habe mich einfach gefreut, dass es da steht. Und ich fand es auch wichtig, dass es da stand. Weil ich fand das Thema und ich finde es immer noch sehr, sehr wichtig für Deutschland. Und je mehr Menschen das lesen, desto glücklicher macht mich das.
Das ist eindeutig. Das ist ja, glaube ich, deine Mission, die Menschen in Deutschland glücklicher zu machen. Das finde ich ein sehr, sehr tolles Unterfangen. Glück ist, glaube ich, seit Jahrtausenden das Thema der Philosophie. Was ist Glück für dich?
Puh, für mich ist Glück, wenn ich sage, ich bin glücklicher Mensch und heute kann ich auch mal scheiße drauf sein. So. Also nicht dieses ewige immer ganz glücklich sein müssen wollen, was viele Leute ja auch in so einen Glücksstress bringt. Da bin ich da raus. Ne? Also das Leben kennt seine Ups und Downs, aber ständig wieder nach Lösungen zu suchen und die zu finden, das ist so meine Leidenschaft. So, also es kann alles Mögliche sein. Also es gibt einfach für nichts keine Lösung. So.
Ja, das ist ja, die Stoiker werden sehr stolz mit dir jetzt, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, worauf man noch Einfluss haben kann. Aber woran erkennst du, dass man glücklich ist oder nicht ist? Ist das jetzt Hochgefühl im Inneren? Ist das zufrieden zu kommen, Zufriedenheit zu verspüren? Wo sind die Grenzen?
Ja, also Zufriedenheit ist ein bisschen, ich habe es nicht so mit Zufriedenheit, weil mir das zu lasch ist. Das ist mir zu behäbig. Das heißt so, ich bin zufrieden und es kann so ungefähr so bleiben, wie es ist. Aber das Witzige ist ja, dass glückliche Menschen sehr oft nicht zufrieden sind. Und wir mixen diese zwei Dinge, aber nicht zufrieden zu sein heißt, Verbesserungspotenzial zu sehen. Noch was reißen wollen, noch Pläne haben, Träume, was verändern zu wollen zum Besseren. So das ist eher das, die Power oder die Dynamik, die Glück hat, im Gegensatz zu Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist ziemlich tricky, weil du kannst dieses Zufriedenheitsniveau immer noch so weit senken, dass du gerade eben noch, ja, also zufrieden bist, aber das, ob das jetzt ein wünschenswerter Zustand ist, das hat damit nicht so viel zu tun. Und bei Glück hast du halt mehr so, dass, naja, und das ist, ich finde es auch nicht realistisch, weil es passiert. Oh Wunder, haben wir gerade gemerkt, echt viel in der Welt. Das heißt, zu sagen, es kann so bleiben, es wird nie so bleiben. Und da ist einfach Glück ein besseres Konzept, weil du dich gelernt hast, dich einzustellen auf Veränderungen und die positiv zu nutzen oder darauf versuchen einzuwirken im positiven Sinne.
Ich komme jetzt aus einer anderen Perspektive. Es gibt ja immer eine Frage zu beantworten nach dem Fokus. Und manchmal ist der Fokus auf das, was du hast oder was dir fehlt. So wie du das jetzt formuliert hast, wenn man unzufrieden ist, man ist immer in einem Defizit unterwegs, man sucht immer etwas, was einem noch fehlt, ja, und da ist man in so einem Dopamin-Hamsterrad und das führt nicht zum Glück, soweit ich weiß. Ja, wie würdest
ja,
du
ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob es darauf abzielt, zu gucken, was dir fehlt. Ich glaube, es ist da, dass du darauf abziehst, was du besser machen kannst. Und das hat nicht so sehr was zu tun nur mit mir, sondern es hat aber mit zu tun, wie kann ich die Gesellschaft besser machen? Wie kann ich einen Beitrag leisten für andere? Also das ist, also Glück würde dann etwas eng gefasst sein in das Glück nur, was mit mir zu tun hat. Und das alles, was ich tue, nur mir selber dient. Aber das ist ja beim Glück witzigerweise gerade eben nicht so. Die Abkürzung zu Glück ist ja, wenn ich versuche, etwas für andere Menschen zu tun.
Na, dienen. Und, dienen.
Was sagst du?
Dienen. Als Säule des Glücks, könnte man so auffassen. Ja,
ja, ich finde beitragen irgendwie, dienen finde ich irgendwie so, da denke ich gleich so an oben und unten und Hierarchie und so. Aber es ist an sich ein schönes Wort, aber ich denke ja so schnell an Diener. Ich finde beitragen schöner, dass jeder so seinen Teil beitragen kann, das, was er oder sie kann. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht, ob das jetzt was Großes ist, wo wir dann immer hingucken, oh toll, was die alles bewegen. Aber wir können im Kleinen auch was ganz Kleines bewegen und das bedeutet auch total viel für viele Menschen. Also wenn du nur jemanden anlächelst, dann hast du schon deinen Beitrag geleistet. Ne?
Ja, man sagt ja auch, wenn man Glück teilt, wird es vermehrt. Ja? Das ist also das einzige Konzept, das vielleicht neben der Liebe zu mehr führt durchs Teilen.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Und wie gehst du damit um, wenn jemand Schmerzen verspürt? Wie kann man in dem Moment glücklich sein?
Du meinst jetzt ganze körperliche Schmerzen?
Zum Beispiel
oder
körperliche oder seelische im Rahmen einer Trennung. Ich habe mit einem Stoiker gesprochen, der sagte, der war extrem stoisch, bis seine Freundin ihn verlassen hat. Und dann war sein gesamter Stoizismus plötzlich über Bord geworfen. Ja, und das war anspruchsvoll, damit umzugehen. Ja.
Ja, das ist es. Da würde ich sagen, also auch das ist so ein kleines Missverständnis, dass wir, oder ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir denken, dass Glück ein Dauerzustand ist. Aber Glück ist some pleasure and some pain. Also Glück ist nicht die Abwesenheit von Unglück, sondern Glück ist, also Krisenpannen, all das gehört mit dazu. Also wir können nicht ständig glücklich sein. Das ist aber überhaupt nicht erwünscht. Das ist dieses Streben nach, immer auf Wolke 7 rumzusitzen, wie wenn man frisch verliebt wäre. Aber ich meine, es würde ja nichts passieren, wenn wir alle nur auf Wolke 7 abhängen würden und denken, ist das Leben schön? Das ist ähnlich wie Zufriedenheit, nur in dem anderen Extrem. Also Zufriedenheit hier und dieses euphorische Glück da oben. Wenn wir das ständig haben, dann hätten wir keinen Anreiz, was zu verbessern. Deshalb, ne, dieses Sand im Getriebe ist nötig, damit wir wieder was haben, was wir zusammen, am liebsten zusammen überwinden können oder lösen können oder gestalten können. Und deshalb ist es einfach so wichtig zu schauen. Es geht nicht darum, immer glücklich zu sein. Und ja, solche Phasen sind sehr, sehr lästig. Und sie können auch wirklich einem das Glück eventuell vermiesen. Aber da habe ich auch einfach aus der Glücksforschung eine gute Nachricht. Wir denken oft, dass solche Dinge grauenhaft sind und einen ganz schrecklichen Einfluss auf unser Leben haben werden. Und letztendlich zeigt sich aber, dass das, was wir denken, hat einen furchtbaren Einfluss auf unser Leben, hat letztendlich überhaupt gar keinen so großen Einfluss auf unser Leben. Wir sind nämlich sehr resistent. Unser Glücksniveau pendelt sich ziemlich schnell wieder ein. Das heißt, diese ganzen Dramen, die wir in unserem Leben veranstalten, mich eingenommen, die meistens kommt das nicht so, wie wir es erwarten. Und meistens hat es gar nicht so einen großen Einfluss auf uns. Im Negativen, aber leider auch im Positiven. Also der Mann meines Lebens wird nicht mein ewiges Glück bedeuten, zum Beispiel. Oder wenn ich Kinder habe, dann...
Darf er gar nicht. Sonst findest du das Glück im Äußeren, nicht im Inneren. Ja,
ja, oder die Kinder werden nicht, wenn ich Kinder habe oder so, dann werden auch nicht meine Beziehungsprobleme gelöst sein. Also dieses, da dürfen wir uns auch gerne von verabschieden. Also das haben wir doch, das pendelt sich ziemlich schnell ein. Also wir haben eine ziemlich dicke Haut als Menschen, was eine gute Nachricht ist.
Ich glaube, dass es liegt auch in der Evolution. Alle, die auf der Wolke 7 geschwebt sind alle ausgestorben, ja, weil sie aufgefressen wurden, und überlebt haben nur die, die tatsächlich sich mit der Verbesserung beschäftigt haben. Deswegen fand ich auch das Konzept von Jens Kossen, der sagte, Glück ist eine Überwindungsprämie. Wenn du die Hindernisse überwindest, dann findest du zum Glück für eine gewisse Zeit, und dann gilt es, die nächsten Hindernisse zu überwinden. Und wenn ich jetzt deine Baseline oder diese Homöostase, glaube ich, dass man zum Gleichgewicht immer tendiert, aufgreife, dann ist das auch zu 50% genetisch prädisponiert, was ein bisschen traurig ist, dass du einfach durch Lotterie des Lebens über dein Glückniveau schon mitentschieden bekommst.
Nein, also da streiten sich ja die Glücksforscher, das ist tatsächlich diese 50-40-10-Regel, 50% genetisch, 40% du und 10% deine Umgebung. Aber wir können natürlich auch nicht vergessen, dass wir durch unser Handeln und das, worauf wir uns konzentrieren, auch unsere Gene mit an- oder ausknipsen können. Also wir können sie jetzt nicht ändern, aber da gibt es ja auch Studien zu. Das ist also deshalb mal die Frage, inwieweit, und das gilt auch im Bezug auf die Umgebung, hat die Umgebung wirklich nur 10% Einfluss auf uns oder gestalten wir die Umgebung vielleicht auch mit, ne? Und die Gestalt und die Umgebung wiederum gestaltet uns. Und deshalb würde ich das eher nicht so statisch sehen, klar, als grobe Baseline. Aber du, wenn ich jetzt den Hang habe, wenn ich jetzt den Hang habe zu, wenn ich jetzt ein bisschen kräftiger gebaut bin oder so, ja, und dann hast du halt eine schlanke Dame neben dir, dann kannst du natürlich gleich dich hinhocken und denken, ja, jetzt gebe ich auf, weil ja, ich bin immer so, oder du sagst, komm, ne, dann mache ich da das Beste draus. Es geht ja jetzt nicht beim Glück geht es ja jetzt nicht über, wer die besten Voraussetzungen hat, sondern was wir daraus machen aus den Voraussetzungen, die wir haben, weil sonst könntest du, glaube ich, ins ewige Vergleichen abrutschen und das ist nur wirklich bekannt. Vergleichen ist wirklich der Tod des jeden Glücksgefühls, weil es gibt immer jemand, der es besser hat, der weiter ist, der bessere Voraussetzungen gehabt hat. Ach, du kannst es dir nicht ausdenken, du musst ja nur auf Instagram gucken und dann hast du schon verloren. So, deshalb zum Glücklichsein gehört Vergleichen nicht unbedingt dazu, sondern eher, ich fand immer diesen Spruch eine Weile so schön, so ich bin so damit beschäftigt, eine bessere Version meiner selbst zu werden, dass ich keine Zeit habe, andere zu kritisieren. Oder aber, dass ich keine Zeit habe, immer auf andere zu gucken. So, ne? Und das ist, deshalb vergleichen, das lassen wir lieber.
Ja, eindeutig. Du hast jetzt gerade eben wieder Stoizismus zitiert. Ich finde, die Stoiker haben für mich persönlich das beste Konzept des Lebens mitentwickelt. Und beim Vergleich darf man auch eins nicht vergessen, man vergleicht nur die Eisbergspitzen, wie es in einem Menschen da drunter unter dem Wasser geht, ob er wirklich das Glück erfahren hat oder nur etwas vorspielt. Da muss man extrem vorsichtig sein. Und du beschäftigst dich seit, glaube ich, 12, 13 Jahren mit dem Thema Glück. Hat sich das Glückverständnis für dich in den letzten Jahren verändert?
Verändert weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, ich bin mir dessen bewusster gewesen, was wichtig ist für ein glückliches Leben. Und es hat mir so Aha-Effekte in mir ausgelöst, warum wir es uns in Deutschland etwas schwieriger tun mit dem Glück, obwohl wir doch so fantastische Voraussetzungen haben. Und warum andere Länder das besser hinbekommen. Und das finde ich echt spannend, um zu sehen, dass man auch wirklich eine ganze Gesellschaft schon so kreieren kann oder die Voraussetzungen so erschaffen kann, dass Menschen es einfacher haben, ein glückliches Leben zu führen, um so zu sagen. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich, weil ich jetzt nach Schweden gezogen bin, wo ich ja wohne, mit meiner Tochter, jetzt glücklicher bin als in Bonn. Ich war in Bonn genauso glücklich. Also, verstehst du?
Man nimmt ja sich mit. Ja, das ist ja der Punkt.
Man nimmt sich mit, aber man merkt schon, dass die Umgebung auch was mit einem tut. Also, wenn ich hier im Autoverkehr Auto fahre, dann ist das einfach entspannt. Ja, und dann, okay, ich habe im letzten Moment gemerkt, dass ich von links nach rechts ziehen muss. Ja, und dann wird man hier nicht angehubt oder ausgeschimpft oder whatever. Und dann hast du gleich einen Konflikt und dann denke ich auch, ha, weißt du, wenn du denkst, dass ich, ne, dann ich auch. So, es wird hier nicht gewertschätzt. Das ist kein Zeichen von Stärke, draufzuhauen oder dich zu profilieren. Das heißt, es ist für mich sehr viel einfacher, entspannt Auto zu fahren. Weil sobald ich über die deutsche Grenze bin, ist es so witzig, mache ich gleich mit bei dem Spiel. Ja, dann fahre ich halt auch links und du kannst auch mal zufahren. So, und hier habe ich das gar nicht. Da fahre ich auf einmal 70 oder 80, wo 90 ist, denke ich, okay, ach, habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ach, naja, ist ja auch okay, ruft ja auch keiner und so. Also verstehe es so ein bisschen, ne? Also
das Umfeld prägt.
Eine Gesellschaft kann es einem Menschen einfacher machen, ein glücklicher Mensch zu sein.
Und die skandinavischen Länder schneiden da ja bei dem Glücksempfinden relativ gut ab, obwohl da nicht so viel Sonne scheint, was angeblich einen expliziten Zusammenhang darstellen sollte. Ja, wo würdest du die Top 3 Erfolgsfaktoren von skandinavischen Ländern beim Glücksempfinden sehen?
Top 3 ist die Möglichkeit einer absolut individuellen Entwicklung, die gefördert wird, ohne Grenzen von Autorität oder Hierarchie.
Ganz wichtig. Möglich?
Das ist möglich, sind ja die individualistischsten Länder der Welt. Also die Kinder kriegen schon von klein auf sehr, sehr viel Freiheit und Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt, sich als vollständiger Mensch zu entwickeln. Soweit es möglich ist, natürlich. Denn, jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 2, die andere Grenze sind ja die anderen Menschen. Das heißt, zur gleichen Zeit lernst du, dich selber zurückzunehmen und dein Geschenk der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. So, und das ist einfach ein grandioses Konzept und auch ein Grund, warum die als Unternehmen und Länder so erfolgreich sind, obwohl sie so klein sind und so weit da oben ab. Eigentlich kümmert sich ja keiner auch um diesen Zipfel da oben, aber das ist der Grund, warum die so erfolgreich sind. Und zum Dritten, ja klar, dafür braucht man natürlich das Zauberwort. Tillit heißt das im Norden, T-I-L-L-I-T, von vorne wie von hinten dasselbe, Vertrauen. So, und das Vertrauensniveau ist hier extrem hoch. Das sind High-Trust-Countries. Das heißt, sie gehen im Prinzip davon aus, dass jeden, den du auf der Straße triffst, jeder oder jede ist im Prinzip dein Freund oder deine Freundin. Du hast sie nur noch nicht kennengelernt. Ne? So, und das ist, würde ich sagen, so ein bisschen, das macht das Leben halt auch einfach sehr einfach. Man geht einfach davon aus, dass jeder Mensch nur sein Bestes geben möchte.
Aber ist das jetzt mit Thema Vertrauen in eine homogene kleine Gesellschaft, ist das ja häufig der Fall, dass man ja sehr, sehr der Ähnlichkeit folgt. Inzwischen sind auch diese Länder interkultureller geworden, nennen wir das so, durch Migration. Ja. Gibt es da gewisse Veränderungen oder blieb das noch auf dem gleichen Niveau?
Vertrauensniveau ist ziemlich resistent. Also das Vertrauensniveau ist fortfahrend hoch in Skandinavien. Obwohl wir natürlich auch hier in Schweden natürlich sehr viele Herausforderungen haben im Moment mit Bandenkriminalität und dergleichen. Trotzdem gehen die immer noch davon aus, im Prinzip wird so erklärt, das sind halt Menschen, die außerhalb der Gesellschaft agieren. Die machen halt bei unserem gemeinsamen Konzept nicht mit. So, aber im Prinzip gehen wir davon aus, dass jeder sich so verhalten möchte, dass jeder eigentlich nur, ich will halt einfach nur das Beste für, wie ist das, spreche ich eigentlich den Namen aus?
Georgi oder Georgi, wie du
möchtest. Ich möchte nur das Beste für Georgi.
Ich bin ja.
Dementsprechend verhalte ich mich halt.
Okay. Und wenn du jetzt, sagen wir, sehr vermögende Länder wie die skandinavischen mit den Ländern wie Mexiko oder Costa Rica vergleichst, die du bereist hast. Ja, du hattest dann, glaube ich, 13 Länder, die zu den glücklichsten gehören. Wo gibt es Gemeinsamkeiten oder wo gibt es unterschiedliche Wege zum Glück?
Naja, also die Gemeinsamkeit ist eindeutig das Fokussieren auf die Gemeinsamkeit. Also auf die Gesellschaft, auf die
Gemeinschaft.
Ja, auf die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist die Gemeinschaft tatsächlich, die Leute gleich haben. Also sie fokussieren sich wirklich, sie finden andere Menschen wichtig. Und man versucht in einer liebevollen Art miteinander umzugehen. Das ist hier im Norden so. Und das ist natürlich in den lateinamerikanischen Glücksländern so, weil sie natürlich davon, sie reden immer von der Calidez Humana, von der menschlichen Wärme. Sich Zeit zu nehmen, für andere Menschen ein Gespräch auf der Straße zu führen, Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, ist etwas, was die Länder verbindet. Was sie witzigerweise auch verbindet ist, oder man nennt es ein Paradox. Ein Paradox ist ja immer, wenn man keine Erklärung findet dafür. Aber tatsächlich sind genau diese vier Glücksländer in den lateinamerikanischen Ländern, Costa Rica, Mexiko, Panama und Kolumbien, dort erfahren die Menschen trotz Korruption eine sehr hohe persönliche Freiheit. Genauso wie in den skandinavischen Ländern. Und man weiß nicht so richtig, warum. Also an der anderen Seite, also warum sie gerade so sind, das kann halt keiner erklären, auch ich nicht. Was aber das Interessante daran ist, das ist ja das Konzept der subjektiv erfahrenen Freiheit, dass sie subjektiv ist. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich wurscht, ob du in einem korrupten Land lebst oder in Skandinavien. Solange du das Gefühl hast, ich habe trotzdem die Kreativität, diese Freiheit im Kopf, diese Möglichkeit, mir Sachen auszudenken, Lösungen zu finden, solange bist du glücklich. Also solange ich nicht mich hinhocke und mich beschwere darüber, dass ich nun mal nicht genug Geld habe für ein Fünf-Sterne-Restaurant, wo ich ja so unglaublich gerne hin möchte, und stattdessen denke, was kann ich denn stattdessen tun? Und denke von, ja, okay, aber ich kann super Picknick. Ne? Also da fallen alle, also das ist gemütlich, ich kann immer die richtigen Leute einladen und dann nehmen wir einfach die Tasche und wir gehen in den Wald und dann setzen wir uns hin und machen super fest, viel besser als jedes Fünf-Sterne-Restaurant. Verstehst du? Also das, das ist subjektiv erfahrene Freiheit.
Hm. Jetzt so, und
die kann jeder für sich kreieren. Ob die jetzt gerecht ist oder nicht.
Was darüber brauchen wir gar nicht.
Da müssen
wir
nicht
drüber diskutieren.
Nichts gerecht. Im Prinzip. X. Gar nichts. Nie. So. Und, aber was machst du daraus?
Ja. Ich mochte das Konzept von Yuval Harari, der sagte, Glück ist Realität minus Erwartungen.
Hm. Und das stimmt, das findest du vor allen Dingen bei den Dänen wieder. Da werden sie manchmal belächelt, dass sie einfach auch nicht so unglaublich hohe Erwartungen haben ans Leben, sondern dass sie sagen, ach ja, das, ne? Wir nehmen es so ein bisschen, wie es kommt.
Aber wir hatten jetzt von skandinavischen Ländern zu lateinamerikanischen Ländern, die mit unterschiedlichen, sagen wir, Ausgangsvoraussetzungen zu vergleichen oder umgekehrt nicht zu vergleichen. Und jetzt kommen wir nach Deutschland und Deutschland schneidet trotz des Wohlstandes, sagen wir, glaube ich, zwischen 20 und 25 Plätze so ziemlich abgeschlagen ab. Ja. Was fehlt uns? Wir haben viel German Angst, vermute ich, aber wo liegt unser Thema?
Ja, also wir sind 25 nicht so ganz schlimm. Also im Moment beim World Happiness Report, der kommt ja jetzt wieder neu raus. Also den letzten, da waren wir auf Platz. Auf welchem Platz waren wir denn? Ach nee, wir waren tatsächlich so weit niedrig. So niedrig, stimmt. Oh Gott, schon wieder voll vergessen. Habe ich verdrängt.
Wenn man in Schweden lebt, dann nimmt man keine Rücksicht auf Deutschland. Ich verstehe es. Okay.
Stimmt. Gut. Woran liegt es? Naja, eigentlich an genau den drei Dingen, die die Skandinavier halt richtig machen. Oder richtig, ja, wo sie hier halt sehr geübt drin sind, sozusagen. Zum Ersten, wenn du dir schaust, wie die ganze Sozialisierung ist, wie wir in den Schulen sozialisiert werden, dann ist da nicht so viel zu spüren von einem liebevoller Freund, der sich darum kümmert, dass du dich als Kind persönlich als Begleiter ins Leben so entwickelst. Das wird meistens nicht mit Schule assoziiert. Also wirklich dieses sehr, sehr pragmatische Schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass du einen guten Start ins Leben hast und alles Rüstzeug hast, was du als Maike oder Lasse oder Lisa brauchst. So, also dieses mehr flexible, dieses sich an Situationen anpassen, diesen Lehrplan auch gar nicht so strikt zu hantieren, das können die Norweger, Schweden, das können die alle super. Und das sehen wir natürlich auch später in den Unternehmen wieder, also oder im Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wichtig finden wir das wichtig, dass wir immer noch sie sagen oder dass ich muss auch in Deutschland immer sagen, vor allen Dingen, heute Morgen war ich wieder im Radio und dann hatte ich die Redakteure und dann siezen die mich und mein erster Reflex ist schon wieder, ach, wir können ruhig du sagen, aber dann, nee, aber die Hörer, und dann ich, ach, ja, okay. Also verstehst du, es ist noch da? Also dieses
Schwere?
Dieses, ja, ein bisschen luftiger, würden die Schweden sagen. Ein bisschen unbeschwerter, ein bisschen weniger streng. Täte uns gut, weil wir dadurch auch sehr viel mehr geschaffen haben. Wir haben viel mehr Freiheit, etwas zu erschaffen, auch selber zu reißen. Ich habe jetzt gerade zum Weltglückstag einen Artikel veröffentlicht, dass die schwedischen Schüler, wenn die fertig sind mit der Schule, also alle Abiturienten, das sind 90% aller Schüler machen Abitur, also weil wir haben ja nicht diese Trennung hier in Realschule und so weiter. Die haben alle schon mal, also jeder Dritte hat ein Unternehmen gegründet, weil du lernst, wie man ein Unternehmen gründet. Also so praktische Sachen. Du lernst auch Kochen und Handarbeit und sowas, ja, im Gymnasium. Ja, natürlich, du musst doch leben. Also, ne, so dieser Pragmatismus, den haben wir nicht. Wir haben auch diesen Pragmatismus, dass wir von der schwedischen Regierung eine Broschüre bekommen haben, wie wir und was wir tun müssen und uns vorbereiten müssen für Krisen oder Kriegsfall. Ja, ich habe mich mit einem deutschen Politiker unterhalten in einem Podcast und der sagte, nee, also das können wir ja nicht, das können wir ja den Deutschen, wenn wir das den Mitbürgern schicken würden, dann denke ich mir, vielleicht sollten wir den Menschen auch ein bisschen mehr zutrauen. Ne? Weil es hilft ja nichts, so zu tun, als ob, oder uns hilflos zu lassen. Menschen zu ermächtigen, zu handeln, das ist das Geheimnis und das kriegen die Kiddies schon mit und das lassen die auch nicht mehr los. Die sehen immer eine Möglichkeit zu handeln und dementsprechend sind sie vielleicht deshalb Innovation Leader und deshalb sind sie auch Leading in Lifelong Learning, weil sie nie aufhören, sich weiterzuentwickeln. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, dieses, ja, und da sind wir auch schnell bei Vertrauen. Trauen wir Menschen was zu?
Okay, Maike, kurze Verständnisfrage. Jetzt aus der Ferne habe ich skandinavische Länder immer so wahrgenommen, dass der Staat dort eine bedeutende Rolle spielt. Man zahlt auch extrem viel Steuern und dass die staatliche Intervention sehr groß ist. Jetzt zeichnest du aber ein ganz anderes Bild, nämlich dass die Selbstverantwortung extrem hoch gehalten wird und das ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv. Wo verlässt man sich auf den Staat und wo verlässt sich der Staat auf dich?
Ja? Ja, der Staat verlässt sich auf dich. Tatsächlich wurde das gesagt mit dieser Broschüre, wurde natürlich auch bei den Schweden diskutiert, können wir das machen? Und da sagt jemand vom Militär, hey, wir brauchen auch die Hilfe der Mitbürger. Die können doch nicht alleine ein Land verteidigen. Wir brauchen doch, wir müssen doch vorbereitet sein, wir brauchen euch doch. Also es ist ein sehr großes Miteinander und man, das ist tatsächlich dieses Bild, was man noch hat, dass alles so staatlich geregelt ist und alle wie die Lemminger hinterherrennen. Aber faktisch, und das haben wir ja auch während der Corona-Zeit gesehen, wurde ganz deutlich gesagt, Freiheit unter Verantwortung. Jedes Kind weiß, du hast Freiheit, aber nur, wenn du Verantwortung übernimmst. Also hast du Verantwortung zu übernehmen für dich und andere. Für dich und dein Team, für dich und deine Familie, für dich, für den Staat, für dich, für Europa, also für alle. So, und das ist auch ein ziemlicher Druck für die Skandinavier, weil du hast keine doofe Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, ich kann ja leider nicht, weil du kannst. Und jetzt kommt der Staat. Der Staat ist da, um dir alles möglich zu machen, dass du dich so individuell wie möglich entwickeln kannst. Deshalb kriegst du zum Beispiel, als wenn du studierst, 400 Euro vom Staat geschenkt. Damit kein
Nachteile.
Das auch, aber auch, dass nicht dein Vater sagt, du musst unbedingt Jura studieren, wo du doch eigentlich Kunst studieren möchtest, ja, weil du sollst deine Entscheidung frei treffen können. Ja, das ist auch der Grund, warum die Gleichberechtigung so weit getrieben worden ist, weil sie sagen, es ist the Nordic Theory of Love and I love it. Menschen können, also eine richtige Liebe oder eine richtige Beziehung kann nur dann stattfinden, wenn Menschen so unabhängig voneinander wie möglich sind. Dann ist echt eine wirkliche gleichberechtigte
Unabhängigkeit.
Beziehung.
Weil so. Man nicht angewiesen ist aufeinander einfach, sondern freie Wille entscheidet.
Und dafür zahlen die Schweden sehr gerne Steuern. Und du findest hier tatsächlich Schweden, Dänen und Norweger, die gerne Steuern zahlen, weil sie dafür ihre Freiheit zurückbekommen, zu gestalten.
Und das mit Corona war das ja tatsächlich sehr, sehr kontraintuitiv für viele, weil plötzlich ausgerechnet in Schweden, wo der Staat angeblich alles hätte regeln sollen, man umgekehrt sehr viel auf die Selbstverantwortung gesetzt hat. Es gab auch sehr viele kritische Stimmen, vor allem in Deutschland, Schweden gegenüber. Und aktuell läuft die Debatte, wie arbeitet man die Maßnahmen auf? Ja? Will man das überhaupt, will man das nicht? Wie ist da jetzt aktueller Stand in Schweden?
Wir reden da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber, aber ich habe tatsächlich von dem Chef-Virologen gerade das Buch bestellt. Ich habe ein sehr interessantes Interview mit ihm gesehen. Und im Allgemeinen sind aber die Schweden, brauchen nicht so viel aufzuarbeiten, weil die Schweden sind im Allgemeinen zufrieden mit dem, was, wie das gehandhabt wurde. Nicht, weil sie sich an nichts halten mussten, weil das ist ja ganz witzig, sie haben sich an die Maßnahmen gehalten. Es ist ja gar nicht so, dass wir keine Maßnahmen hatten. Wir haben sie nur nicht mit Zwang durchgeführt, sondern auf Basis von Freiwilligkeit und gesundem Menschenverstand. Das heißt, sie haben ja zum Beispiel gucken können, sie haben gesagt, wir möchten vermeidet, dass ihr viel reist. Und in den skandinavischen Ländern hat man ja sehr viele Daten öffentlich, was für uns ja auch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und sie konnten anhand der Mobildaten sehen, dass die Menschen sich, Handydaten, dass die Menschen sich tatsächlich auch dran gehalten haben. Das heißt, wir haben nicht dieses Grundvertrauen, dass wir Menschen wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Wir denken immer noch, wir müssen das sicherstellen. Und ich kenne das bei mir selber auch. Wenn du allein schon die Erziehung, wenn ich allein schon bei meiner Tochter gucke, wie dieser Drang so, ich muss das jetzt aber kontrollieren, ich muss das sicherstellen. Ne? Aber das braucht's nicht immer. Und dieses Vertrauen fehlt uns ein bisschen. Auch in Unternehmen. Und das ist sehr, sehr dramatisch, weil wir dadurch natürlich sehr viel Eigendrive und Leidenschaft der Menschen, Sachen zu verbessern, den Leuten entziehen durch zu viel Regulierungen und zu viel Micromanagement. Und da verlieren wir zweimal. Zum ersten, weil die Menschen nicht happy sind und glückliche Menschen. Hat jetzt gerade auch wieder eine Studie gezeigt, die nun wirklich sehr groß angelegt war, sind ein guter Indikator für den Erfolg eines Unternehmens und auch von einem Land. Ja, also das an sich, aber auch die Art, wie Menschen glücklich sind, sorgt für erfolgreiche Unternehmen. So, also wenn ich sage, Maike, ich lasse dich frei, nutze alle deiner Power, dann bin ich frei und nutze meine gesamte Kreativität und ich bin auch noch glücklich und dadurch nochmal kreativer. Also zweimal, also im Doppelpack, ne? Und das ist, ja, schade. Schade und ich wünsche uns, dass wir dieses Vertrauen in die
Selbstverantwortung
in unsere Menschen bekommen. Ich verstehe auch, dass das lange dauert, weil ich oft zurückbekomme, ja, jetzt haben wir die Freiheit gegeben, aber da passiert nichts. Ja, sie dürfen jetzt in Frage stellen, aber keiner fragt. Ja, sie können mit ihren Ideen kommen, aber keine kommt. Logisch, das muss ich ja erstmal, das wird hier schon seit 60 Jahren gelebt, das muss ich erstmal, man muss es erstmal glauben, meint er das jetzt wirklich. Ne? Und dann muss man es auch wieder erlernen, weil wir haben ja Neugier einfach nur verlernt. Wir sind ja an sich neugierige Menschen, die Sachen verbessern wollen. Nur irgendjemand hat es uns erfolgreich abgewöhnt.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Du bist auch Consultant so in Bezug auf Nordic Style of Leadership. Ja? Und wenn du jetzt in ein Unternehmen reinkämest und du hättest dem CEO drei Empfehlungen geben können, die er ab dem nächsten Tag hätte umsetzen können. Was wären diese drei Empfehlungen?
Die erste Empfehlung wäre, ich würde gleich morgen mal eine Versammlung machen für alle Mitarbeitenden oder einen Kaffee-Talk oder whatever und mal einfach aus meinem Leben erzählen und um zu zeigen, wer ich bin und was mich antreibt und was mich berührt und was mich geprägt hat. Denn persönliche Beziehungen sind super wichtig in skandinavischen Ländern, einfach weil sie auch das Vertrauensniveau erhöhen, weil ich weiß, wer du bist. Und das ist einer der Grundfaktoren für Vertrauen. Es ist ja hier eine sehr transparente und offene Gesellschaft. Ich glaube, das ist erstmal das, was ich sagen würde. Einfach zu sagen, hey, ich bin hier, ich bin nicht perfekt. Ich habe bestimmt ein paar Sachen, die ich gut kann, aber ich kann es nicht ohne euch. So. Und ich glaube, dieses auch das zweite, zweite Frage, die du hattest, oder zweiter Punkt ist, ich würde tatsächlich mehr als CEO sofort meine Vorstandsetage oder mein Büro verlassen, Türen aufmachen, und Menschen einladen, einfach zu mir zu kommen. Oder noch besser, ich nehme einfach den Schreibtisch und der steht jetzt in der Abteilung Sales und nächsten Monat in der Abteilung Marketing. Es ist eine ganz große Nähe der Menschen zueinander im Norden. Und du siehst tatsächlich ganz oft die Geschäftsführung, Mann, Frau, einfach irgendwo zwischen den Mitarbeitenden sitzen, weil sie einfach den Kontakt wollen und brauchen und weil sie da ungefiltert auch Infos kriegen, die nicht das, was wir hören wollen, sondern so, wie es ist. Ja, und das ist auch natürlich wieder eine große Sicherheit für ein Unternehmen. Dritter Punkt. Ich würde ab morgen, jetzt muss ich mal kurz, also es ist natürlich fabuliert, ne, weil ich weiß ja, es ist natürlich logisch, dass es drauf ankommt, was
eine Simulation des Lebens,
was die Voraussetzungen sind. Ich würde ab morgen einen Schlafraum einrichten. Das gibt's auch in Skandinavien, also in Schweden nennt man das Vilorummet. Alle Unternehmen über 50 Mitarbeiter haben das verpflichtet gesetzlich, dass einfach, wenn jemand mal müde ist, sich hinlegen kann und einen Powernap machen kann. Der Papa, der alleinerziehend ist und die ganze Nacht nicht geschlafen hat zum Beispiel. Oder einfach so, wenn du mal nicht, wenn du dich nicht konzentrieren kannst. Das ist auch typisch nordisch zu sagen, was können wir tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst. Und angesichts der Tatsache, dass wir, oh Wunder, keine Maschinen sind, ist dieser menschliche Faktor einfach sehr hoch im Kurs und sehr, sehr, sehr normal. Einfach, man muss nicht so tun, als ob man kein Leben hätte und als ob man Superman oder Superwoman ist. Das ist alles gar nicht nötig, weißt du, da. Also das entzieht nämlich nur Energie, weil da musst du wieder Energie reinstecken, ihn so zu tun, als ob, das lassen wir mal, weil wir sind eins im Norden super effizient und solche Sachen entziehen Menschen Energie und all das, was uns Energie entzieht, das versuchen wir einfach abzustellen. So, und das kann man in Deutschland auch mal machen, dass man sich einfach überlegt, was entzieht eigentlich den Menschen Energie? Wann entzieht mir etwas Energie? Es entzieht mir Energie, wenn ich ein Programm aufhabe, mir Sorgen mache über meine Kinder, meine Beziehung und wie ich mein Leben zusammenkriege. Es ist ein Programm, was offen steht. Das entzieht mir ständig, rollt das im Hintergrund, entzieht mir ständig Energie. Es entzieht mir auch Energie, wenn ich mir erst überlegen muss, wie ich den Herrn Professor anspreche oder die Frau Professorin und warte mal, oder im Norden ist das einfach Jan. Und ich muss mir auch nicht überlegen, ob ich zufällig jemanden in der Hierarchie überspringe, wenn ich jetzt direkt an die Tür klopfe vom CEO zum Beispiel. Das sind Sachen, die entziehen uns Energie, das wollen wir nicht. Es ist kompliziert, wir wollen keine komplizierten Sachen hier. Die sind sehr pragmatisch. Und das denke ich, das ist sowas, was, komm, wir sind Problemlöser in Deutschland. Wir suchen immer die besten Lösungen. Jetzt suchen wir halt mal die einfachste Lösung. Die einfachste Lösung ist einfach, ich bin hier, du bist da. Wir zusammen wollen was reißen. Wie können wir das am besten machen? So, egal wer wo in der Hierarchie ist.
Das ist sehr, sehr spannend und entspricht meinem persönlichen Geiste, weil ich auch der Meinung bin, dass die Verhältnisse in einem Unternehmen bestimmen das Verhalten im Unternehmen. Und man sollte dafür sorgen, dass man nichts dazu beiträgt, um den Menschen zu demotivieren. Nicht zu motivieren, sondern einfach die Motivationsfaktoren rausnehmen und wie du sagst, Energieräuber eliminieren, ja, soweit es geht.
Sind viele Energieräuber.
Ja. Und es gibt ja auch eine sehr spannende Entwicklung. Die skandinavischen Länder haben es geschafft, glaube ich, die Angleichung in Diversity zwischen Mann und Frau am weitesten zu bringen, ja, dass man da diese Unterschiede kaum wahrnimmt. Und trotzdem gibt es da gar nicht so viele Ingenieurinnen oder Naturwissenschaftlerinnen, Besucher von, sagen wir, technischen Lehrgängen und technischen Fächern. Kennst oder weißt du, was die Erklärung dafür ist?
Nein, also ich habe ja jetzt geschaut, also wenn wir jetzt schauen zu diesen Startups, die zum Beispiel gegründet werden in der Schule, dann sind 45% der Gründer ich kann nicht gendern, das kriege ich einfach
nicht. Du musst
nicht
du gar nicht, das ist ja,
der
ist ja
Grund, der weiblich, das sind, ja. ist so. Und 55% der gemischten Teams, meistens sind es gemischte Teams, da werden zu 55% Frauen gewählt als Geschäftsführerin. Ich habe dafür keine Erklärung. Es könnte natürlich sein, nee, habe ich nicht. Vielleicht haben wir einfach auch als Frauen eine, und das ist ja das Gute, wir sind ja nicht Männer. Ja, also das müssen wir halt auch mal sagen. Wir sind gleich, also Gleichberechtigung heißt, dass
aber unterschiedliche Interessen.
Aber wir sind ja nicht gleich. Woran wir aber arbeiten müssten, und das gilt auch für den Norden, und da ist er tatsächlich mit beschäftigt, was man sehr stark sieht im Norden, ist, dass sehr viele Frauen im sorgenden Sektor sind. Und dieser sorgende Sektor ist einfach schlecht bezahlt. Und da sollte man sich halt auch mal fragen, warum? Ja, weil in der Zukunft wird der sorgende Sektor, den wir mit den Händen und mit dem Herzen machen und so, nicht unbedingt so schnell von der KI übernommen werden. Die anderen Dinge vielleicht schneller. Und da sollte man sich halt überlegen, wollen wir da nicht mal ein bisschen Lehrer, Menschen, die die Gesellschaft mitbilden, wollen wir die nicht mehr mal ein bisschen mehr rewarden, für deren Einsatz, ne? Ja, das ist so ein bisschen. Aber warum das jetzt so ist, da habe ich ja noch keine Antwort für.
Das heißt, evolutionsbiologisch sagt man, dass Frauen von Interessen hier tendenziell zu Sozialem tendieren und Männer zu Technischem. Das ist jetzt das, was Untersuchungen sagen. Und das erklärt ja auch, wenn du die Rahmenbedingungen eliminierst, die einem etwas vorschreiben, dass man einfach dazu tendiert, was man im Inneren tendenziös hat, jetzt im negativen Sinn. Und deswegen sorgende, das ist ja immer soziale Berufe, aber diese Unterschiede in der Bezahlung, das ist auch, glaube ich, in Deutschland ein Riesenthema.
Ja,
weil das man klatschte während der Corona den Menschen, ja, dass sie so viel Einsatz gezeigt haben, und danach war es wieder alles vorbei. Ja.
Ja, das ist sehr schade. Ja, also das ist in der Tat ein bisschen unerklärlich, aber da, wo du das sagst, tatsächlich, das kommen wir zum zweiten Punkt. Die Gehaltsschere an sich sollte nicht so hoch sein. Ich denke, dass das auch sehr, sehr viel mit dem Glücksniveau eines Landes zu tun hat, weil das hat mir eine Norwegerin so schön erzählt. Da dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Sagt sie, wenn du Busfahrerin sein möchtest, dann bist du halt Busfahrerin. Ja, und dann, weil du verdienst ungefähr so viel wie ein Arzt. Also machst du das, was du wirklich tun möchtest. Und ich hab sehr viele Menschen gesprochen, die einfach das Problem hatten, dass sie zu viel und zu gut verdient haben. Und das ist wirklich ein Problem, weil sie dann nämlich nicht den Mut hatten, mehr das zu tun, wofür sie wirklich brennen, weil sie schon so viel verdient haben. Naja, also das ist auch, fand ich auch so ein interessanter Gedanke. Die Schere im Gehalt ist sehr viel kleiner hier in den nordischen Ländern. Und das ist tatsächlich so gewollt auch. Ne? Weil
wer regelt das, Maike? Wer regelt das?
In einem
selbstverantwortungsvollen Markt sollte das der Markt regeln und die Menschen, wenn der Staat jetzt wieder eingreift, dann ist das wiederum kontraintuitiv zu dem, was wir davor besprochen haben.
Naja, wir haben hier sehr starke Gewerkschaften. Ne? Wir haben ja auch keinen Mindestlohn, weil die Leute eh so schon viel mehr verdienen als in den Ländern, in denen sie Mindestlohn haben. Weil wir sagen, du wirst ja für die Arbeit bezahlt und du machst, und jeder ist ja ziemlich wichtig, also jeder ist ja gleich wichtig. So, also du bist als Geschäftsführer wichtig, aber die Menschen am Fließband halt auch. Na, und klar gibt es da ein bisschen Unterschiede, aber wir haben hier einfach eine starke, ich glaube 70% der Menschen sind in der Gewerkschaft, weil die einfach sagt, okay, wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander eine Lösung finden. Und das ist doch eigentlich praktisch, wenn wir eine Person haben, die ja für alle Mitarbeiter, auch hier wieder sehr praktisch, für alle Mitarbeiter spricht und wir nicht uns mit jedem Einzelnen unterhalten müssen. Also es wird alles von den Gewerkschaften, soweit ich weiß, geregelt. Und die Gewerkschaften sehen sich ja als Vertretung der Arbeitnehmenden. Aber Vorsicht, ganz andere Rolle, als wir hier haben.
Nämlich?
Als wir sie in Deutschland kennen. Nämlich eine Rolle, der von wie können wir zusammen dafür sorgen, dass es allen gut geht, dem Unternehmen und auch uns. So. Also die Gewerkschaften denken betriebswirtschaftlich und die Unternehmen denken menschlich. Und dann kriegt man eine ganz andere Dynamik. Also das sieht man ja auch. Heute ist Montag, heute streiken, glaube ich, wie viele Flughäfen?
Für alle. Wäre es möglich in Schweden?
Schwierig. Schwierig, weil man sich überlegt, wir reden total viel miteinander und man sucht immer den Konsens und nicht den Konflikt. Das heißt, dass es so weit kommt, dass es einen totalen Streik gibt oder dass so oft gestreikt wird, klar, möglich ist alles, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil man versucht, sich vorher zu einigen.
Und was bewegt zum Beispiel Schweden, wenn man jetzt die Titelblätter anschaut von den Zeitschriften, was sind die aktuellen Schlagzeilen?
Oh, du, leider die Bandenkriminalität natürlich ständig wieder. Weil ja,
keine Ahnung, das heißt, ich wusste gar nicht, dass das ein Thema ist.
Ja, wir haben Probleme mit Bandenkriminalität, sehr viel Schießereien
Aber ja. Waffenrecht ist ja bestimmt sehr restriktiv, oder nicht?
Du kannst heutzutage eine funktionierende Waffe im 3D-Drucker ausdrucken. Also ich glaube, das ist, ja, natürlich ist es restriktiv, aber du kannst einzelne Teile der Waffe reinschmuggeln und so, das weiß ich alles, weil dass man das alles lesen kann. Also das ist, wir haben sehr viele, die Integration ist nicht so super gut gelaufen, lass mal so sagen. Wir haben ungefähr den gleichen Anteil an Flüchtlingen damals aufgenommen wie Deutschland und waren da aber total unvorbereitet, weil du, wie gesagt hast, wir haben keine Übung in, oder die Schweden haben keine Übung in ständig neue Bevölkerung, so weit oben ist ja nie
zu integrieren.
Ne? Mhm. Wer wollte dann schon nach Schweden? Ne? Und plus, wir haben ganz wenig händische Jobs übrig, denn die skandinavischen Länder sind extrem digitalisiert, weil sie eben so effizient sind. Also sie gucken alles, was man besser machen kann oder automatisieren kann, wird automatisiert.
Um auch wettbewerbsfähig zu sein, ja. Das ist, weil die Gehälter und Löhne sind sehr hoch, da musst du ja.
Nummer eins. Nummer zwei, es ist hier nicht der Spirit, und jetzt sind wir da, zu dienen. Dass ein Mensch dem anderen dient. Also du wirst halt in Cafés oft sehen, dass du an die Theke gehst, um dir da deine Sachen zu holen, mit deinem eigenen Tablett, und dann kannst du an den Tisch gehen. Also das heißt, sehr viele händische Restaurantjobs und dergleiche fallen, haben wir halt weniger im Angebot. Ne? So, und das macht die Integration natürlich schwieriger, weil gute Integration ist die Sprache, meiner Meinung nach, und ein Job, damit du Teil hast.
Beitrag
leisten kannst und wichtig bist. Und das ist ja für die Leute auch nicht schön. Ja, und da ist noch viel zu tun. Also das ist ein Thema. Ansonsten, die Wirtschaft, ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, ist natürlich auch ein bisschen zurückgegangen, aber nicht so sehr wie bei uns. Also da geht man eigentlich davon Positiven aus, dass das wieder sich so langsam wieder in Gang kommt und dergleichen. Also, ja.
Und du bist ja in Schweden, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Weißt du, wie viele Jahre bist du schon da?
2018.
2008, das ist ja schon auch eine Weile her. Und deine Tochter wächst ja sozusagen in Schweden auf. Merkst du den Unterschied, was mit dir das Land macht? Wo du jetzt sagst, wenn ich jetzt mir vorgestellt hätte, dass sie in Deutschland wäre, würde sie sich anders entwickeln? Und wenn ja, in welchem Punkt?
Ja, sie ist als Person sehr gewachsen, würde ich sagen. Sehr viel selbstbewusster. Klar, jetzt wird man das also es ist natürlich schwierig zu sagen, hier hätte sie sich nicht so gut entwickelt und da hätte sie sich besser entwickelt. Aber dieses System, dass du sehr viel Freiheit hast und dass dir sehr wenig Druck ausgeübt wird, ich glaube, das hat ihr schon bei ihrer Entwicklung geholfen. Also auch in dem Sinne, dass sie sich entschieden hat für etwas, Sie ist im Gegensatz zu mir etwas mehr zurückhaltend, aber sie hat sich für Singers Singer, also die Richtung, man kann sich entscheiden, verschiedene Richtungen, also Japanologie, Regie, Kriminologie, Biologie, Baufach, Friseur, Tiere, alles Mögliche. Sie hat sich für Singer entschieden, sage ich, du weißt schon, dass du dann auf der Bühne stehst, ne? Aber das hat sich tatsächlich, du saßt dann wie erst so gesungen und dann, jetzt ist es halt richtig cool. Aber sie ist immer noch nicht so wie ich, aber sie ist daran gewachsen und ich denke, das ist eine sehr schöne Entwicklung. Ich habe einfach, sie hat einfach einmal einen Vergleich gemacht von dem Deutschen wie für den schwedischen, für das schwedische Schulsystem. Sie ist 2 Jahre im Bonner Gymnasium gewesen, dann kommt sie ja wieder zurück in die Grundschule, weil hier gehen ja alle zusammen in eine Grundschule bis zur 10. Klasse. Und dann hat sie die Systeme verglichen. Ach Gott, ich bin noch kein Deutsch mehr. Verglichen. Und da hat sich einfach gezeigt, also sie hat es so genannt, ich bin raus, ich habe sie nicht beeinflusst, weil war ja uncool. In der Zeit ist man ja nicht cool. Und herauskam, also der Lehrer im deutschen Schulsystem ist eine Autoritätsperson oder die Lehrerin. Und es ist wichtig, dass du Leistung bringst. Ne? Und im schwedischen System war es, der Lehrer ist dein Freund und er möchte gerne, dass du dich entwickelst. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles über die zwei Länder und es gibt eigentlich auch die Antwort, warum es ein bisschen schwierig ist mit unserem Glück in Deutschland. Ne? Weil da hattest du mich ja gefragt, ich glaube, ich habe nur Antwort auf eine Frage gegeben, das war, warum es nicht so klappt mit dem Glück. Es war dieses eine, die Menschen mir zuzutrauen. Ich glaube aber, eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen im Moment, ist auch dieser Gemeinsinn. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was hier unbedingt nochmal gesagt werden muss. Also dieses nicht nur lauter tolle Individuen, die rumlaufen und denken, ja, ich bin so toll, sondern dass du diese Kräfte auch einst in eine bestimmte Richtung, sodass die Menschen auch beitragen wollen und nicht immer im Vordergrund stehen müssen, sondern dass sie sagen, hey, anstatt was kann ich für mich tun, was kann ich für dich tun? Was ich ja vorhin schon gesagt habe, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst. Das gilt nicht nur für mich als Geschäftsführer, sondern auch für mich als dein Kollege. Also, weißt du, ich sehe, dass du gestresst bist, kann ich was für dich tun? Ja, also, kann ich dir helfen? Kann ich, ne? Und wenn das alle machen, kommt ja auch keiner zu kurz. Aber das Geheimnis dabei, denke ich, ist, dass wir erstmal dabei mit anfangen müssen, dass die Menschen sich gesehen fühlen. Und dann auch wachsen und wie meine Tochter in der Schule auch gesehen wird als eine ganze Person. Und dann brauchst du dich nämlich nicht mehr schützen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir noch zu viel taktieren, uns nicht öffnen, uns nicht verletzlich zeigen, weil es könnte ja immer jemand kommen, man weiß ja nicht. Und mir irgendwas Böses wollen. Ne? So, und ich glaube, wenn wir das weglassen, dass wir uns so schützen müssen in Deutschland, dann kannst du nämlich dich verbinden. Und dann kannst du nämlich was weggeben, ohne Angst haben, dass du irgendwas verlierst. Und da liegt, glaube ich, auch die Wurzel in der Bildung oder in jedem Unternehmen, was Schule, Unternehmen, wie wir miteinander umgehen, dass wir einfach auch zulassen, dass Menschen halt nicht alles können. Und dass die Menschen aber auch wissen, das ist okay, ich bin so, wie ich bin, wertvoll fürs Unternehmen.
Und heißt das auch, dass Führung in einem Unternehmen auch nicht für die Leistung, sondern für die Begleitung da ist? Oder gibt es da Unterschiede in der Philosophie? Ist das jetzt nicht autoritär, so partizipativ? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also, das hatte der Vincent von Vikea so schön gesagt. Der sagte, ich bin Komponist, also als Führungsperson. Also die eine ist gut in immer dieselben Fragen, also die richtigen Fragen stellen. Der andere ist immer, wenn der da ist, ist super Stimmung. Und der dritte, der bringt die Sachen aber schnippschnaps auf den Weg. Man schaut nicht so sehr von, was hast du gelernt, wo hast du tolle Ergebnisse erzielt, weil das kann ja auch auf dem Rücken von anderen erzielt worden sein, sondern was bist du, wofür brennst du, worin bist du gut als Mensch, als Person? Man schaut also ganz anders auf die Menschen. Und das ist, glaube ich, eine andere Art der Führung, die man schon in der Schule sieht, weil es gibt hier kaum Autorität. Ja? Also ich habe letztens bin ich zufällig bei einem Rektor im Auto gelandet. Die Geschichte ist lang, wir waren Schlittschuh fahren und so und whatever. Egal. Und da sagte er so von, und das ist, glaube ich, das Geheimnis von und auch das Schwerste, die schwierigste Art der Führung, zu führen, ohne dass du führen musst. Und ich glaube, das kriegen die hier gut hin, indem sie dafür sorgen, dass Menschen selber beitragen wollen. Ja, und nicht, weil sie müssen oder weil sie bestimmte Erwartungen haben. Und was hier auch noch, und dieser Beitrag wird belohnt. So, ich muss das irgendwie so erklären. Also Menschen wollen beitragen, weil sie es wollen, aber auch, wenn du guckst, wie kriege ich das in Deutschland hin, dann guckst du bitte nicht, Maike hat ihre Ziele erreicht und das hat sie jetzt toll gemacht, sondern hat Maike ihr Ziel erreicht, nämlich beizutragen zu dem gemeinsamen Ergebnis. Hat Maike sich auch eingesetzt für ihr Team? Habe ich auch einen Beitrag geleistet, der dem gemeinsamen Ziel dient? Und das ist ein ganz kleiner, anderer Ansatz, der aber sehr viel mehr dafür sorgt, dass Menschen halt auch ans große Ganze denken und nicht nur in diese Silos. Weil Silo-Denken ist hier auch nicht so in, wie eine Dänin das so schön sagte, we have bubbles and we are floating around. Of course, there's a manager on the top, but... Also einer muss ja irgendwann mal die Entscheidung treffen, das gibt's schon natürlich in den Ländern, klar, aber erst ist mal ganz viel Partizipation und ganz viel Input von anderen Menschen und Ideen und hast du schon daran gedacht. Und jetzt kommt das Geheimnis, das ist nicht, weil sie so nett sind, sondern das ist deine Pflicht. Also du bist angehalten, in Frage zu stellen, meine Autorität in Frage zu stellen, die Projekte in Frage zu stellen, die Regeln in Frage zu stellen, alles in Frage zu stellen. Das ist dein Job. Und dafür bist du ja da. Dafür brauchen wir dich ja. Weil du hast ja diese ganz eigene Sicht auf die Dinge. Und das haben wir noch nicht so ganz verstanden, weil es ist nicht nett, dass du fragen darfst. Es ist nicht by my goodness, sondern das ist meine Aufgabe. Das steht, das müsste eigentlich in jedem Arbeitsvertrag stehen. So. Ding Ding ist angehalten zu fragen. Ja.
Wenn du mit deutschen CEOs redest, in welchem Punkt siehst du den größten Widerstand bei deinen Empfehlungen?
Macht abzugeben. Angst, das, wofür man, und ich, klar, wirklich auch hart gearbeitet hat, sein Leben lang, für eine bestimmte Position mit bestimmten
Privilegien.
Ja, das, was ich verstehe, das aufzugeben im bestimmten und vielleicht auch die Sicherheit aufzugeben, weil klar, also eben, wenn du in einer bestimmten Leadership-Stil gut bist, weil das auch vielleicht deiner Persönlichkeit entspricht, das bedeutet natürlich nicht zwangsweise, dass du auch besonders geschickt bist darin, Menschen zu sehen und zu kombinieren. Und das verstehe ich. Das ist so.
Mhm. Ja, Maike,
kann ich auch nicht helfen. Nein. Also ich kann schon helfen, wie man es macht, aber...
Ja, die Entscheidung liegt dann bei demjenigen, ja, die Überwindung. Ja. Und deswegen finde ich diesen Spruch, Glück ist eine Überwindungsprämie, so toll. Ja. Weil da irgendwann muss man ins kalte Wasser reingehen, wenn man die Vorteile der Kälte erfahren möchte.
Ja, allerdings. Ja, das ist das, was die nordischen Länder sehr, sehr gut können, deshalb, weil sie ja wissen, ich bin ja mächtig, mitzuwirken, dass sie sehr viel schneller Arschbomben machen, also quasi die ganze Zeit. Es ist ja auch in Schweden, ist ja auch ein geliebtes Testland für neue Produkte, weil die erstmal jeden Mist ausprobieren hier. Also wenn es in Schweden nicht funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich im Rest der Welt auch nicht. So, also das ist einfach, das ist einfach so ein Mindset.
Die Bereitschaft fürs Neue, ja, das Neue auszuprobieren.
Ja, keine Angst vor Neuem. Erst machen, das ist, ich liebe diesen Spruch, erst machen, dann entschuldigen. Ne? Oder erst anfangen, dann verbessern, erst probieren, dann kritisieren. So, das ist nordisch. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, und dann macht man halt mal einen Fehler. Ne? Dann denkt man natürlich in Deutschland, siehste, hättest du mal nicht gemacht. Also jetzt zum Beispiel die dänischen Schulen, die gemerkt haben, ich glaube, wir haben es mit der Digitalisierung ein bisschen zu weit getrieben. Irgendwie können die Kinder nicht mehr lesen. Das müssen wir jetzt alles wieder zurückdrehen. Sowieso sind die Kinder zu viel am Handy, jetzt sammeln wir die Handys ein. Da würde ja der Durchschnittsdeutsche und die Durchschnittsdeutsche denken, ja, die wissen ja nie, was sie tun. Ne? Und wie unverantwortlich, die Kinder einfach als Probematerial zu missbrauchen und dergleichen. Ne? Können wir ja gut, aber ich denke ja an der anderen Seite, wie unverantwortlich, seit 50 Jahren dasselbe Schulsystem zu haben, weil man sich nicht was Neues getraut. Ne? Also es gibt immer zwei Seiten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir sind ja auch super erfolgreich in Deutschland und die Skandinavier können auch einiges von uns lernen, das muss man halt auch mal so sagen. Ne? Wir sind um einiges disziplinierter und irgendwann ist halt auch mal gut mit Diskutieren und Dialog und nett. Irgendwann muss das Ding auch mal auf die Straße kommen. Da sind wir sehr viel besser drin. Also das muss man halt auch nicht vergessen. Wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung, vergessen. Siehst du?
Passt, aber Maike, das war super spannend. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Du hast ja unglaublich viele Interviews gegeben und es gibt immer wieder super spannende Fragen, die ich vielleicht jetzt nie gestellt habe. Oder du hast dir schon immer gewünscht, dass eine Frage gestellt wird, die nie gehört hast. Hast du so etwas? Die beste Frage, die bis jetzt dir gestellt wurde oder eine Frage, die zu einer besten mutieren könnte, wenn man sie mal stellen würde? Spontan zum Thema Glück? Oder zu einem anderen Thema?
Allgemein kann ich das nicht sagen, weil ich ja selber auch immer in Entwicklung bin. Also im Moment zum Beispiel bin ich total damit beschäftigt, wie kann das sein, dass so ein ganzes Land sich ständig weiterentwickelt? Ja, also wie, ne, also und die Frage hätte ich gern mal gestellt. Und unabhängig von Schule oder Bildung, sondern wie kann das sein, dass sie so eine Lust haben an Lernen? Das wäre so meine super Frage.
Kannst du die beantworten?
Ja, das ist okay. Dann müssen wir wieder. Okay. Nochmal 20 Minuten.
nein, vielleicht fällt dir sofort was spontan ein. Ja, das ist ja so japanische Art von Kaizen, ja, der permanente Weiterentwicklung in inkrementellen Schritten. Das muss nicht immer disruptiv sein, aber im Geiste der Verbesserung.
Ja. Also erstens, gewöhnt es Ihnen keiner ab in der Schule? So, ich würde erstmal damit anfangen. Das gewöhnt ihnen wirklich keiner ab. Wie gesagt, also wie eine Dänin sagte, if you think the teacher is not right, you let him know. So, also diese Freiheit und auch dieses Ernst nehmen von schon Kindern in der Politik, die werden hier regelmäßig auch angesprochen von Politikern in ihren Reden. Das ist ja nicht so, dass sie nur Beiwerk sind. Ja? Also dieses Ermächtigen von Menschen, also dieses Menschen ermächtigen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, das sorgt dafür, dass die Menschen auch ständig sich weiterentwickeln wollen.
So. Und das trägt auch zum Glück bei, weil man sagt ja, die Selbstverantwortung, sowohl im Stoizismus wie überall, ist dafür da, um sich auch glücklicher zu fühlen, wenn man die Hindernisse überwindet.
Ja, sie ist tatsächlich da und sie wird auch genutzt, weil wenn du jetzt diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär nimmst, dann ist das lange nicht mehr USA, sondern das ist Schweden. Also die soziale Mobilität ist hier am größten in der ganzen Welt. Also wirklich da die Möglichkeit haben, dein Leben in die Hand zu nehmen. So, und ich glaube, das ist, dann fällt auch Klagen und Meckern und ach, die Politik sollte mal, nee, das machst du selber. Ja, also du bist ein Teil Deutschlands. Also du bist Deutschland im Prinzip. Also immer dieses, also so, wir weisen nicht auf andere, wir machen das selber. So. Ja, und
klingt,
ich glaube, das ist.
Klingt als jetzt spannendes Zielland, Maike. Jetzt irgendwie verstehe ich, warum du dort lebst. Ich mag diese Selbstverantwortung sehr und auch.
Ja, ich mag sie gerne und ich mag sie gerne nach Deutschland bringen.
Ja, ja. CEO des eigenen Lebens zu sein und dabei Glück als Währung zu betrachten. Ja,
genau. Genau.
Maike, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen. Die würde ich auch gerne dir stellen. Die erste Frage ist, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben extrem stark geprägt oder beeinflusst hat?
Ja, also wenn du guckst, was mich von Anfang an inspiriert hat, dann ist es tatsächlich, es liegt hier auch, hier oben, Der Alchemist.
Oh, Coelho.
Fand ich super. Super. Ja, fantastisches Buch. Weil da auch irgendwas drin stand in dem Sinne, wenn du was wirklich willst, damit das ganze Universum sich
Selbstverantwortung.
Teil da wahrzumachen. Und das ist tatsächlich sowas, was ich denke. Ich habe viele Sachen in meinem Leben selber initiiert und sehr oft anders gemacht, als andere Menschen es gemacht hätten, weil ich einfach eigensinnig und ein bisschen naiv bin. Und bis jetzt hat es irgendwie immer geklappt. Also ich vertraue
sehr, sehr schön.
Auch das hat mich sehr beeinflusst, das Buch. Hm?
Und dann passt es vielleicht zu der zweiten Frage, Maike. Wenn du jetzt deine Tochter nur einen Ratschlag mit deiner ganzen Weisheit der letzten Jahrzehnte geben könntest, was wäre das?
Du, das habe ich, glaube ich, das ist, glaube ich, schon, die Möglichkeit habe ich schon. Die ist schon vorbei, weil ich habe sie mal im Auto gefragt, da war sie, glaube ich, 8 oder 9. Und dann sagte ich, wenn ich jetzt nicht mehr wäre, was wäre der Spruch, den du sagen würdest? Das hat meine Mama immer gesagt, weil wir hatten uns immer drüber unterhalten, was ich über meine Eltern sage. Und dann sagt sie, du kannst alles, wenn du willst, und für alles gibt es eine Lösung. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen, also vor allen Dingen für alles gibt es eine Lösung. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto.
Und dann die letzte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller, wie angekündigt. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Also mein Sinn des Lebens ist, irgendetwas beigetragen zu haben dazu, dass die Welt für meine Tochter ein besserer Ort sein wird. So.
Schön.
Ich glaube, das so kann man sagen. Also im Großen und im Kleinen ist. Ich glaube, das können wir auch alle. Also.
Maike, ich bedanke mich herzlich für ein glücksanregendes Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir herzlichst. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.